Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzwei
und Annette Schabun. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Steffi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Yes. Hallo zusammen zum dritten Teil unseres Themas Seitensprung. Heute mit dem Fokuspunkt Beziehungskonzepte. Und vielleicht auch der kleinen Frage, ist Monogamie der Weisheit letzten Schlusses,
sagt man so? Der Weisheit letzter Schluss, glaube ich. Beziehungsweise Treue wird ja nur gebrochen, wenn sie vereinbart wurde. Das ist ja eigentlich so das, was wir auch vorher schon mal gesagt haben. Man hat ja sozusagen in einer monogamen Beziehung irgendwann mal sich darauf geeinigt, dass das eben eine ist. Man darf aber natürlich andere Rahmenbedingungen schaffen. Und vielleicht hilft das, vielleicht nicht. Das wollen wir heute mal aus unserer Sicht wohlgemerkt erläutern.
Ja, und da vielleicht gleich schon vorab, wir haben schon festgestellt, wir haben jetzt irgendwie
keine Antwort.
Den goldenen Weg auch nicht, den können wir euch auch nicht mitgeben. Aber wir können ein paar Fragen stellen und ein paar unserer Erkenntnisse teilen. Genau. Denn was wir, glaube ich, beide, deswegen kamen wir überhaupt auch auf das Thema, immer wieder feststellen und festgestellt haben, ist, dass das Thema oder die Entscheidung, monogam zu leben, doch für viele früher oder später mehr oder weniger eine Herausforderung darstellt. Ja, also, das gar nicht so leicht zu sein scheint. Und man dann ja doch auch auf die Frage kommen könnte, warum leben denn so viele Menschen in monogamen Beziehungen, wenn es eigentlich so eine Herausforderung ist.
Genau, und natürlich gibt es auch gerade so in den letzten Jahren viele neue Beziehungsformen. Und deswegen haben wir uns gefragt, sind die vielleicht zielführender? Tun die uns vielleicht besser? Also wir haben über Polyamorie gesprochen oder eine sogenannte offene Beziehung. Hilft uns das irgendwie, dass sich das Leben leichter gestaltet?
Ja, und auch, also jetzt hast du ja schon Polyamorie und offene Beziehung als zwei unterschiedliche Konzepte benannt. Und auch im Rahmen der Polyamorie gibt es, glaube ich,
offene Beziehungen.
Ja, offene Beziehungen und auch nochmal verschiedene Konstellationen. Nicht jede polyamore Beziehung sieht gleich aus. Da gibt es ja nicht ein Strickmuster, sondern
ja, das ist, glaube ich, total komplex, ehrlich gesagt,
Ja, also da kann es sein, dass es erlaubt ist, dass jeder neben der Hauptbeziehung noch andere Beziehungen führt.
Oder nur Affären oder One-Night-Stands hat. Es kann auch sein, dass du in einer polyamoren Beziehung mit, sagen wir mal, zwei anderen Personen bist und in der einen Konstellation seid das nur ihr beide und in der anderen Konstellation habt ihr euch auf eine offene Beziehung eigentlich oder eine der beiden Teile darf auch sozusagen nach draußen. Also ich glaube, da kann man letztlich auch rechtlich in Anführungszeichen vereinbaren, was man will.
Ja, genau. Aber so richtig, weil das gibt es jetzt auch schon einige Jahre, dass das mehr im Trend ist sozusagen, aber so richtig doll durchgesetzt hat sich's ja auch nicht.
Ja, das ist meine Hypothese dazu, weil, also das war auch schon immer mein Fragezeichen daran, okay, weil Polyamorie für mich auch beinhaltet, dass ich mich auch auf eine Beziehung oder mehrere einlasse, das ist ja noch herausfordernder, als mich auch auf nur eine einzulassen, wenn ich denn auch wirklich in die Tiefe gehen will.
Ja, und auch wenn es dann, was ja doch sehr noch in uns ist, wenn es dann um die Nachwuchsplanung geht, wird es auch gleich wieder komplex. Also es gibt ja auch Reportagen darüber, da gibt es durchaus Gruppen, Gruppierungen, auch so wie so Mehrgenerationenhäuser, polyamore WGs, die das sehr erfolgreich über viele Jahre leben und auch immer noch weiter so leben, also wo das auf jeden Fall funktioniert. Ja, und ich glaube, es ist auch nicht die finale Lösung für die breite Masse, würde ich denken.
Ja, es ist ja auch so dieses Konzept, sagen wir mal, freie Liebe ist ja jetzt auch nicht brand new. Gab es ja auch alles schon, obwohl das, glaube ich, auch gar nicht in Richtung Polyamorie ging, sondern eher in Richtung Offenheit, nennen wir es mal so.
Jetzt lehne ich mich mit gefährlichem Halbwissen mal ganz weit raus. Der Herr Langhans aus der 68er-Bewegung, ja. Sagt ihr das was?
Ja.
Also um den gab es ja auch immer Riesendramen. Der hatte ja auch mehrere Frauen gleichzeitig, mit denen er auch zusammenlebte. Das war ja, glaube ich, so diese erste bekannte freie Liebe-Bewegung. Es war auch nicht ganz, ist, glaube ich, auch bis heute nicht ganz ohne Reibung abgelaufen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, es kommt natürlich immer darauf an, was die jeweiligen Beteiligten vereinbaren. Ob das dann auch immer so gelingt, da würde ich jetzt nochmal hinterfragen. Man kann ja viel ausmachen und merkt dann irgendwann, dass es für mich nicht funktioniert. Aber was ich sagen wollte, was ja so der Hintergedanke war, dass es da weggeht von diesem Besitzdenken, Anführungszeichen. Ja. So, du bist meine Frau, du bist mein Mann, jetzt mal so ganz klassisch gesprochen. Und es ein bisschen öffnet. Was ja grundsätzlich, ne, wenn es so darum geht, ich besitze den anderen nicht, das kann ich total unterschreiben. Und auch dieses, ich möchte, du hast es eben schon im Vorgespräch gesagt, ich möchte irgendwie vielleicht mehr menschlichen Input in meinem Leben. Das klingt für mich total stimmig. Ob ich jetzt aber sage, ich muss dann oder darf dann oder versuche mal, mit mehreren Menschen eine Beziehung zu führen, da würde ich dann gleich schon wieder sagen, oh, das klingt auf jeden Fall herausfordernd. Für mich wäre es herausfordernd. So.
Ja, vielleicht starten wir mal mit der Frage, in deiner Wahrnehmung, was ist denn die Herausforderung mit Monogamie? Also wieso misslingt in Anführungsstrichen das so vielen Paaren längerfristig?
Ja, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge auch schon so ein bisschen angerissen. Man hat irgendwann ja so, also auch in einer langjährigen Monogamie, so einen starken Fokus auf diese Zweierkonstellation, so nenne ich es jetzt mal. Natürlich kommen da noch vielleicht noch Kinder dazu, die das eventuell noch anders beeinflussen, aber wenn ich mich jetzt mal darauf beziehe, hast du ja in dieser Zweierkonstellation so einen krassen Fokus auf die Person, die dann eventuell auch für all deine nicht erfüllten Bedürfnisse wieder Anführungszeichen verantwortlich ist, dass ich glaube, dass ein wesentlicher Stolperstein in der Monogamie ist. Ne? Also mein Partner ist so prädestinierte Person Nummer eins dafür, dass alle meine Bedürfnisse erfüllt sind. Ich weiß schon, dass ich das bin, aber ne, also, und wenn das nicht funktioniert, dann gucke ich halt mal, was sonst noch so draußen los ist.
Ja. Ja, und da sind wir auch wieder, ich habe gerade, in meinem Kopf gehen gerade verschiedene Szenarien durch. Ich habe auch in der letzten Folge schon kurz von den Büchern von Esther Perel gesprochen, was Liebe braucht und was Liebe aushält. Hier geht's jetzt, also hier beziehe ich mich jetzt auf das Buch, was Liebe braucht. Und da ist ja eine Erkenntnis, dass zu viel Nähe schädlich ist für die Leidenschaft. Das ist eine Strömung, die davon eben ausgeht, dass wenn du zu sehr mit einer Person verschmolzen bist und also zu nah bist, zu viel weißt oder zu viel, einfach sehr, sehr, sehr viel Nähe da ist, das ist schön für den Aspekt der Intimität, den wir ja auch sehr gern haben und brauchen, ist aber tödlich für Erotik, für Leidenschaft.
Gegensätze ziehen sich an. Reibung.
Ja.
Macht Sinn.
Und ich glaube, dass eins unserer größten Themen diese Kleinstbeziehung, Kleinstfamilien darstellen, die wir so führen. Ne? Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind oder Vater, Vater, Kind, wie auch immer. vielleicht noch 2 Kinder oder 3. Aber dieses, man sagt ja auch so schön, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Da steckt ja nicht nur das Wissen, das Erziehungswissen drin, was vielleicht nützlich ist, um ein Kind großzuziehen, sondern da steckt ja auch drin, dass ganz viele andere Impulse sich da verquicken, dass man in Kontakt ist mit verschiedenen Menschen, und je mehr Menschen in so einem Dorf sind, desto weniger Zeit bleibt automatisch für diesen einen Menschen. Mhm. Und automatisch entsteht eine gewisse Distanz. Und wenn sie nur räumlicher Natur ist. Und ich glaube, schon alleine deswegen ist dann vielleicht Monogamie leichter möglich, einfach dadurch, dass wir so viel anderen Einfluss auch noch haben. Und ich glaube, und ich werfe immer gerne einen Blick auch zu den Affen rüber, die uns ja schon auch in gewisser Weise ähnlich sind. Und da gibt es sehr viel Körperlichkeit. Ja, die sind sehr, die lausen sich kreuz und quer. Das ist nicht nur das Pärchen unter sich, sondern Geschwister untereinander auch schon
erwachsen. Neben Affen monogam?
Nein.
Nein, okay.
Nicht so wirklich. Ja, also klar, ne, wenn der Silberrücken kommt, dann kommt der Silberrücken. Dann müssen ja alle anderen kuschen. Das ist auch nicht ideal, wie es bei denen läuft. Man kann das nicht 1:1 übertragen. Und dennoch, glaube ich, kann man eben so ein paar Sachen erkennen. Und ich erinnere mich immer wieder gerne auch an meine Schulzeit, so in der Oberstufe oder die Zeit auch danach, wo man im Park abhängt und alle so kreuz und quer übereinander liegen und man eben fast diesen Effekt hat von des sich gegenseitig Lausens, wo halt sehr viel Körperlichkeit untereinander stattfindet. Und ich glaube, das verliert sich über die Zeit und das fehlt dann so ein bisschen. Also das ist meine Theorie, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, ein Aspekt des Ganzen ist.
Also du meinst, sagen wir mal, irgendwie auch Impulse, Körperlichkeit mit anderen Menschen zu haben.
Ja, eine Verbindung zu anderen Menschen. Mhm. Also nicht nur weil wir kennen ja alle viele und wir sehen uns im Büro oder wo auch immer, man trifft sich vielleicht auch mal abends irgendwie zum Spieleabend. Aber ich glaube, diese echte Verbindung, wo man sich auch wirklich zeigen darf, und ich finde halt, auf körperlicher Ebene ist es immer schnell. Natürlich verstecken wir auch vor Menschen, mit denen wir vielleicht nur körperlich zusammenkommen, intime Themen. Das heißt ja nicht, dass wenn wir in körperlichen Kontakt kommen, dass wir dann automatisch alles von uns preisgeben. Aber es ist gleich eine sehr nahe Verbindung. Und ich glaube, das fehlt uns. Es ist sehr viel, sehr oberflächlich, so der Kontakt, den wir zusammen haben.
Ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg von dem, was ich meinte, dass dieser Fokus auf den oder die eine Partnerin, die dann sozusagen quasi mitverantwortlich ist für die Erfüllung aller Bedürfnisse, einfach ein bisschen too much ist.
Ja.
Also es wäre leichter, das vielleicht auf mehreren Schultern zu verteilen. Mhm. Weil ich habe dann einen Gegenüber, der vielleicht ein bestimmtes Bedürfnis von mir überhaupt nicht erfüllen mag, weil er darauf gar keine Lust hat, keine Ahnung, der ist vielleicht kein sportlicher Typ. Und ich finde das aber total super. Und ich mag aber auch nicht alleine laufen gehen oder Fahrradfahren gehen oder was immer. Ich brauche einen Buddy. Und dann wäre es schon schön, jemanden zu haben, mit dem ich das auch teilen kann, auch die Freude daran teilen kann. Ja. Ne? Also das meine ich mit dieser Fokus auf diese eine Person. Es ist, glaube ich, auch ein großes Problem in diesem Konzept.
Ja, und wenn ich dann auch wieder ein größeres Netzwerk habe, vielleicht für Kinder, für das Begleiten des kindlichen Heranwachsens, dann kann man sich da ja auch gegenseitig unter die Arme greifen. Und dann hat man hat nicht die Mutter oder der Vater die Last, 24/7 entweder im Job zu sein oder mit den Kindern, sondern dann bleibt vielleicht automatisch ein bisschen mehr Raum auch für spontanes Zusammenkommen mit diesem eigentlichen Partner. Und es wird nicht so schnell so schwer, weil auf dieser Kleinstfamilie so ein immenser Druck liegt. Und es ist ja nicht nur der Druck, den Alltag zu wuppen, der heutzutage extrem krass ist, weil wir hohe Ansprüche im Beruf haben, sondern es hängt ja auch damit zusammen, dass wir irgendwie so hohe Vorstellungen von der Kleinstfamilie haben. Also wann bin ich denn eine gute Kleinstfamilie? Wann bin ich eine gute Mutter, ein guter Vater? Wann ist mein Kind ein gutes Kind? Da muss ja alles wie am Schnürchen laufen und das Kind darf am besten noch 5 Hobbys haben, die zu denen es ja auch gefahren werden darf, etc. Das ist immens. Und wir können uns kaum richtig zeigen. Also ich weiß nicht, wie oft ich die Situation im Privaten erlebt habe, dass mir Menschen gesagt haben, wie gut es ihnen tut, dass ich mich öffne mit meinen herausfordernden Themen, auch weil sie sich mir gegenüber dadurch auch öffnen können. Ich wurde schon von Menschen angerufen, die mir Sachen gebeichtet haben, von Eltern aus der Klasse meiner Kinder, mit denen ich gar nichts am Hut habe, nur weil ich mal bei einem Elternabend gesagt habe, also habe fallen lassen am Rande, dass mich irgendwie gerade mein Leben ein bisschen überfordert und sie deswegen das
Gefühl hatten, sie könnten mir das mal erzählen.
Wenn es jemand versteht, dann ich. Und wir sind überhaupt nicht befreundet. Also ich meine, es ehrt mich ja, es stört mich auch gar nicht, ich kann mir das gut anhören, aber wie traurig. Wie traurig. Und ich weiß, dass diese Person Freunde hat. Also das, was sie unter Freunden versteht, für mich sind halt Freunde, Menschen, mit denen man all diese Themen eigentlich besprechen können sollte. Und solche Freunde, also für mich ist das selbstverständlich. Und das sind aber immer diese Momente, wo ich mich daran erinnere, das ist nicht selbstverständlich. Das ist einfach ganz und gar nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist ja Teil des Konfliktes vielleicht, dass man so gerne ja auch, und das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch dieses Thema überhaupt, man möchte halt als Ganzes gesehen werden, als Mensch mit allem, was man so mitbringt, eben auch mit den herausfordernden Themen. Und wenn wir die in unseren normalen Kontakten, alltäglichen Kontakten immer so rausblocken, dann fehlt uns das Gefühl von wirklicher Verbindung. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir versuchen zu kompensieren, indem wir mit Menschen ins Bett steigen. Auch wenn wir vielleicht eigentlich in einer monogamen Beziehung leben.
Ja, und da gilt natürlich auch das wieder, was wir schon in den vorherigen Folgen immer mal wieder gesagt haben. Ne? Irgendwas löst die Person ja bei dir aus in dem Fall oder irgendwas, also du tust das aus einem Grund, du hast was davon und ein Bedürfnis wird befriedigt.
Ja, also ich sage immer, ich glaube nicht, dass der Mensch für Monogamie gemacht ist, wie wir sie leben. Ich glaube aber auch nicht, dass der Mensch für Polyamorie gemacht ist. Weil wir ja schon auch eine gewisse Sicherheit brauchen, eine gewisse Ruhe. Und ich glaube, da kommen wir dann auch zu der Erklärung, wieso ist denn immer noch Monogamie so weit verbreitet? Naja, weil es uns ja schon einfach auch eine gewisse Sicherheit vermittelt. Ja. Die Illusion von Sicherheit auf jeden Fall, weil wir sprechen ja nun gerade drüber, es ist sehr weit verbreitet, dass diese Sicherheit nun gar nicht existiert. Aber wir geben uns der Illusion hin. Wenn mein Partner und ich Monogamie vereinbaren, dann ziehen wir das auch so durch und dann laufe ich nicht Gefahr, dass mein Partner oder meine Partnerin mit anderen Menschen in Kontakt kommt und dann vielleicht feststellt, und hier spielt dann jetzt gleich auch wieder das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom rein, vielleicht feststellt, was ich insgeheim ja schon weiß oder ahne, ich bin gar nicht so toll und andere sind toller oder besser, passen besser in dem Moment zu meinem Partner oder meiner Partnerin. Und wenn ich sage, nee, das darfst du nicht, du darfst nicht mit anderen Menschen enger in Kontakt kommen oder zumindest nicht mit den Menschen, die meinem Geschlecht entsprechen und dem Geschlecht, auf das du stehst, dann habe ich die Gefahr gar nicht.
Ich glaube, daher kommt auch, jetzt wo du es gerade sagst, es ist ja auch schon des Öfteren mal vorgekommen, dass aus einer, sagen wir mal, heterosexuellen Beziehung ein Beziehungsteil plötzlich Interesse am gleichen Geschlecht entwickelt. Und ich habe schon so oft diesen Satz gehört, ja, okay, aber das würde mir nicht so viel ausmachen, in Klammern, weil das ist ja was, womit ich gar nicht konkurriere. Da wird mein Selbstwert vielleicht ja gar nicht so sehr angekratzt, weil ne, das ist ja ein anderes Geschlecht, ist eine ganz andere Party. Mhm. Da spiele ich gar nicht mit.
Ja, und da kenne ich tatsächlich Fälle aus der Praxis, deren Stimme ich jetzt laut in meinem inneren Ohr schreien höre, was für ein Blödsinn. Ja, weil ja, also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe halt dann nicht mehr so dieses dieses direkte, ist sie schöner als ich? Und gleichzeitig hast du halt dieses, okay, da kannst du dann jetzt auch einfach nicht mehr mithalten. Da brauchst du jetzt gar nicht mehr versuchen, irgendwas zu retten, weil der Tropf ist jetzt gerade gelutscht, merkst du selbst. Ja. Dein Geschlecht ist jetzt einfach gar nicht mehr gefragt. Da kannst du dich jetzt, du brauchst dich gar nicht mehr bemühen.
Ja, zumindest punktuell nicht. Ne?
Ja, na klar. Ja. Also ich auch da, auch da habe ich so ein bisschen eine andere Meinung vielleicht als die breite Masse. Ich weiß nicht, ob wir alle wirklich so hetero sind, wie wir denken, aber es ist halt, ich glaube auch da, wie gesagt, die Äffchen, wenn wir da mal rüber gucken, die lausen sich ja auch gegenseitig übergreifend, geschlechterübergreifend. Ja, da kann das halt dann passieren, dass ich merke, einfach, das sind halt Menschen und wenn wir gesehen werden plötzlich von einem Menschen und wir die ganze Zeit das Gefühl in unserer Beziehung haben, wir sind nicht gesehen, dann ist uns im Zweifelsfall auch egal, ob das jetzt Männlein oder Weiblein oder whatever ist, sondern wir fühlen uns dann sehr zu dem Wesen hingezogen, was uns sieht. Und ja, ich glaube, das ist in erster Linie der Punkt. Und auch das spielt da ja mit rein, weswegen uns Monogamie schwerfällt, weil wir eben in diesen Konzepten, in denen wir leben, mit der Kleinstfamilie und dem extrem hohen Druck, fällt es uns halt schwer, da noch Raum zu schaffen, ein anderes Wesen wirklich zu sehen. Da sind wir ja schon froh, wenn wir irgendwie unseren ganzen Scheiß gewuppt kriegen, unsere ganzen Herausforderungen und To-Dos und so gewuppt kriegen, uns dann auch noch die Zeit nehmen, wo wir ja für uns selber kaum Raum haben, einem anderen Wesen zuzuhören, wo drückt der Schuh denn heute? Das ist herausfordernd. Mhm. Und wenn du das Wesen so gut kennst, weil du mit diesem Menschen schon länger zusammenlebst und eigentlich auch schon weißt, wo der Schuh drückt, dann wird es ja nicht schöner sozusagen, also unter Umständen.
Mhm.
Ja. Okay, also was ist denn die Quintessenz?
Wenn ich es zusammenfassen sollte, was ich jetzt mal mache, oder für mich, dass man sich ein bisschen lösen darf von diesen festgefahrenen Konzepten in seinem Kopf oder die es auch vielleicht in der Gesellschaft gibt und eher darauf achtet, was tut mir denn gut? Mhm. Und dann, also sofern du in einer Beziehung bist, das auch alles auf den Tisch zu bringen. Mhm. Und ich meine jetzt gar nicht so, ich will jetzt hier, ich möchte unsere Beziehung öffnen und so. Ich meine gar nicht diese Dialoge, sondern eher rauszufinden, was dir fehlt. Mhm. Und wenn es dann irgendwie mehr Kontakt ist mit anderen, dann kann das natürlich ein Punkt sein. Aber ich glaube, dass wir schnell drüber hinweggehen, was so dieser eigentliche Auslöser ist, was der Monogamie schwierig macht, nämlich der Kontakt zu uns.
Mhm. Ja. Ja. Ja, stimmt. Also ich glaube auch, das hast du ja eben schon gesagt, ne, dass man dann häufig dazu neigt, das, was in der Beziehung vielleicht auch nicht so, oder du hast gesagt, es ist sehr schwierig, wenn du all deine Themen nur auf eine Person projizierst, mit der du eben dein enges Verhältnis führst. Ja, und dann ist so der Umkehrschluss, ich gehe einfach raus und hole mir da irgendwie nochmal einen zusätzlichen Impuls. Das ist dann vielleicht auch leichter, als im Rahmen dieser engen Verbindung Veränderungen auch zu bewirken. Ja? Darum geht es ja dann letzten Endes auch.
Ja.
Da haben wir ja auch in der letzten Folge eingehend drüber gesprochen. Ja? Also ich glaube auch hier sind wir wieder bei dieser Idee von der gewaltfreien Kommunikation, die ja immer bei einem gewissen Trigger dann beginnt zu fragen, okay, was ist denn das auslösende Bedürfnis dahinter oder die Emotion und dann das Bedürfnis. Ich glaube auch hier, wenn du merkst, dass es dich sehr in den Fingern juckt, diese enge Verbindung aufzulösen. Einerseits vielleicht ist es einfach menschlich, doch mehr Menschen auch in dein Feld zu lassen. Und das andere, ja, was sind die Bedürfnisse dahinter?
Mhm.
Lern dich selbst kennen und versuche auch zu lernen, das auszusprechen, was du brauchst und was dir gut tut,
ja,
und was nicht. Ja, also ihr seht, wir sind hier nicht, wir haben hier nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen oder eine klare Lösung auch vor unserem inneren Auge, wie das für alle Menschen ideal aussehen kann. Deswegen vielleicht hast du ja noch einen Einwand, den du uns zurufen möchtest oder noch ein Konzept, was wir nicht benannt haben, was für dich irgendwie das Nonplusultra ist und was du mit uns allen teilen möchtest.
Wir sind gespannt.
Ja, mach das gerne. Und in der Zwischenzeit sagen wir einfach bis zum nächsten Mal, oder?
Ciao.
Ciao, Kakao.
Bis dann.
Ciao.